und habe herausgefunden, dass was ich gut kann und stark kann, ist Probleme erkennen in der Firma, die Dinge, die nicht funktionieren, und dort anzuschieben und Ideen reinzugeben. Und das ist jetzt eigentlich meine Aufgabe.
Willkommen bei Leaders of Transformation. Es geht weiter mit meinem Gespräch mit Stefan Heimerle, Geschäftsführer und Gründer von Schrankerl. Er hat aus einem persönlichen Need ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen gemacht, das sich fantastisch entwickelt und Essen auch im Büro zum Erlebnis macht. Ich bin Alexander Zauner von Business Gladiators. Los geht's. Wie schaust du, oder hast du Coach, Berater, aus welchem Setting, oder kommt es aus dir, ist dein Mindset, dein Blick auf die Dinge entstanden? Weil viele Unternehmer trauen sich was zu und gehen positiv in die Welt. Hast du eine Schule dafür, also eine Übung, oder ist es, ja, wie bist du dazu gekommen und wie erhältst du es vielleicht auch?
Ich weiß nicht, also Schule hatte ich nicht, Coach auch nicht. Ich glaube, und dann die meisten Unternehmer haben das in sich, dass sie die Dinge positiv sehen, weil sonst gestaltest du nicht. Mhm. Aber natürlich gibt es auch irgendwie Grenzen, wo man ein bisschen überlastet ist. Hatte ich auch eine Phase. Man braucht einen guten Lebenspartner zu Hause, mit dem man die Dinge besprechen kann. Einen guten Co-Founder, mit dem man auch diese Dinge besprechen kann. Um auch da, wenn man selbst irgendwie überwältigt ist, weil es zu viel ist, das verarbeitet.
Ja. Was tust du dann, um es zu verarbeiten? Vielleicht als Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja?
Also ich merke immer, wenn ich mehrere Wochen keinen Sport mache, dann geht es mir nicht gut. Also ich brauche das als Ausgleich, um den Kopf freizukriegen. Und also ich spreche mit meiner Frau über Dinge in der Firma, die irgendwie, wo ich sage, ich stehe irgendwie total an und das frustriert mich und da komme ich nicht weiter. Ja. Und ich meine, professionelle Business Coaches sind da sicher auch
eine Möglichkeit.
Eine super Möglichkeit, habe ich mir schon öfter angeschaut. Ist halt ein finanzielles Thema auch, was irgendwie bei uns im Moment noch nicht drin war. Ja. Also sowohl in der Firma als auch bei mir privat war es. Möchte ich da nicht investieren.
Ja. Gibt es bei Schrankerl, wir haben von Kultur gesprochen, wir haben von Führung gesprochen. Ich sage jetzt Werte, Prinzipien, habt ihr sowas erarbeitet für euch? Braucht das eine Organisation oder Verhaltensweisen, wo man sagt, da schaue ich nach, wenn ich dazukomme, weil ihr wächst? Oder ist es so stark in eurer, sage ich, in wirklich jede Zelle, dass es eh schon sich automatisch weitergibt, die DNA? Wie schaffst du das, wenn die Firma wächst und sich entwickelt?
Wir haben es, um ehrlich zu sein, nicht formell niedergeschrieben und sozusagen ausgearbeitet oder halt mal so extrahiert. Das ist noch nicht, braucht es wahrscheinlich irgendwann. Wir haben es nicht gemacht.
Bis dato schätzt du, dass es so, oder ist dein Gefühl, dass es aus dir oder euch, aus dem Kernteam?
So wie wir miteinander arbeiten, da hat sich das heraus ergeben. Natürlich in den Quartalsmeetings und in den Meetings, wo das Team zusammenkommt, da gehen wir schon ein auf die, wie, warum machen wir das eigentlich? Warum sind wir da? Warum sind wir bei Schrankerl? Was treibt uns eigentlich an? Und es ist eher so, wenn uns Verhalten auffällt, was wir nicht wollen, dann sprechen wir das mit der Person an und dann auch im Team und sagen, das geht nicht. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, auch ein Selektionsprozess irgendwo. Eine Kultur baut man auch auf, indem man die richtigen Leute zusammenbringt. Und die nicht dazu passen, gehen oder denen sagt man halt dann irgendwie, das passt nicht. Mhm. Und da haben wir schon auch jetzt die ersten zwei Mitarbeiter jetzt gehabt, die eigentlich aus dem Team ausgespuckt worden sind, sage ich jetzt mal so. Das hat sich einfach nicht vertragen.
Erzähl das vielleicht auch, dass...
Wie soll ich das sagen? Das waren nie Personen, die einen schlechten Job gemacht haben, die nicht motiviert waren, sondern die kulturell einfach mit den Leuten nicht klargekommen sind. Und da sind Konflikte entstanden. Mhm. Und da sagt man dann irgendwann, das funktioniert nicht. Ja, die weist man darauf hin und sagt, hey, da musst du was dran ändern, wenn du da gut im Team aufgehoben sein willst. Ja.
Wie wichtig ist deine Rolle als Vorbild im Wachstum und in der Entwicklung der Firma?
Ich glaube, da müsstest du irgendwie aus dem Team fragen, wie wichtig das Vorbild ist. Was ich jetzt aus dem Team mitgekriegt habe, ist, die das, was ihnen Energie gibt von mir, ist diese positive Einstellung, in welche Richtung geht's und was machen wir da und wir müssen durchbeißen. Weil natürlich in einer Firma, gerade in der Größenordnung, als Gründer siehst du nur die Probleme oder sagen wir 95% der Zeit und im Team natürlich auch, ja, weil du in Operations hast du immer noch Probleme und siehst immer noch das, was nicht funktioniert. Und da immer wieder in den Meetings auch aufzuzeigen und abzuholen, zu sagen, das war ein brutal schwieriges Jahr 24, aber schaut mal, was wir gemacht haben. Ja, wir haben letztes Jahr knapp 600.000 Mal Mitarbeitern den Weg zum Supermarkt oder zum Kebabstand erspart und haben 120 Firmen, also Schrankerl, 100 Firmen, die wir versorgen. Und dazu gehören die bekanntesten Employer Brands Österreichs. Und ich habe dann, was ich mir jetzt so als Routine gemacht habe, ich mache immer, der erste Chart ist immer alle Logos von allen Kunden drauf, weil das einfach mal fassbar zu machen, das ist ja, irgendwann mal verlierst du den Überblick und weißt gar nicht mehr, wie viel ist das eigentlich. Stellen wir mal 120 Schranken in einen Raum. Das ist dann schwierig eigentlich zu begreifen. Und das irgendwo für sich selbst, aber auch fürs Team sichtbar zu machen, was haben wir eigentlich da schon aufgebaut?
In einem stolz sein zu dürfen.
Stolz sein zu dürfen in einem Umfeld, wo man ja ehrlich sagen muss, die österreichische Wirtschaft ist eher irgendwie ein brennendes Haus als eine Rakete. Und da zu wachsen, ist eine Leistung.
Ist es allerdings. Hast du dich als Führungskraft über die Zeit verändert?
Ja, muss man glaube ich. Auch so erkennen, was sind in Wahrheit meine Stärken und was nicht. Mhm. Ja. Ich bin zum Beispiel ein ganz schlechter Manager. Ich glaube auch, dass ich keine super gute Führungsperson bin. Ist nicht meine Rolle, ist die von der Sarah. Ich glaube, ich kann sehr gut die Leute abholen, motivieren, begeistern auf der emotionalen Ebene, auch Konflikte lösen sehr stark. Ich bin ein brutal harmoniebedürftiger Mensch, was sehr schlecht ist in vielen Situationen, weil mir es schwerfällt, Leuten zu sagen, du machst es jetzt so und nicht anders, weil ich mir denke, es könnte ja irgendwie den anderen stören. Mhm. Und habe herausgefunden, dass was ich gut kann und stark kann, ist Probleme erkennen in der Firma, die Dinge, die nicht funktionieren und dort anzuschieben und Ideen reinzugeben. Und das ist jetzt eigentlich meine Aufgabe. Ich bin zwar im Sales und Marketing, ist der Teil, den ich mache, und die Sarah macht Operations und Finance und Software, aber ich bin überall drinnen, aber nicht operativ, sondern ich gebe immer Anschübe und sage, hey, da müssen wir eigentlich besser werden, weil ich, glaube ich, ganz stark den Kunden spüre. Ganz stark.
Ich wollte dich das fragen, woher kommt Innovation sehr stark? Wahrscheinlich aus der Kundensicht oder wie entscheidest du, was gebraucht wird? Wie kommst du zu diesem Gefühl, was der Kunde braucht eigentlich?
Naja, es klingt immer so banal und das Team wird das vielleicht auch hören, die macht auch keine Vorwürfe, aber manchmal sagt einem der Kunde, was er will. Aber man muss es hören und man muss es als wichtig genug erachten. Und wenn die Kunden sagen, wir hätten gerne ein Schnitzel, das hatten wir am Anfang nicht, weil wir gesagt haben, Mikrowelle, Schnitzel, oder aufgewärmt, das ist nicht knusprig und frisch und so. Das machen wir nicht. Aber irgendwann haben wir dann gesagt, wir machen das jetzt, weil es wird einfach, da ist Bedarf da. Sieh, da ist das beste Produkt. Das schmeckt nämlich gut. Das ist anders als frisch, aber es ist trotzdem gut. Der nächste Schritt, da geht es jetzt um das Thema, der Österreicher isst sehr gerne Brot. Brötchen mit Schinken, Käse gefüllt, was auch immer drin ist. Ja, man kennt es. Die Supermarktabteilungen gehen über damit. Im Kühlschrank ist es ein schwieriges Produkt, weil es ist nicht wie so frisch aus der Bäckerei, aber unsere Kunden wollen es. Und das irgendwie, und sie sagen es uns auch. Aber wir sagen immer, ja, was können wir nicht? Und nein, wir müssen einfach einen Weg finden und schauen, ist es auf dem Qualitätsniveau so, dass sie trotzdem sagen, geil, weil ich muss nicht bestellen, ich muss nirgends hingehen, Preis-Leistung stimmt. Und wenn ich ein ultra frisches Weckerl will, dann gehe ich halt zum Bäcker. Aber das vom Schrankerl ist auch ziemlich gut.
Also den Kunden ernst nehmen, auch nicht besser wissen eigentlich, als es der Kunde
überhaupt selbst. Nicht. Nein, also das darfst du nie besser wissen. Ja, und wenn die Kunden sagen, ihr müsst früher liefern, dann kann man sagen, wir können es im Moment nicht, weil es operativ schwierig ist. Aber in Wahrheit gehen dir in der Früh schon eine Stunde potenzielle Kunden verloren.
Wann hast du das Gefühl gehabt, das erste Mal und gerne auch das zweite, das dritte Mal, puh, das wird was. Das wird erfolgreich, das hebt ab. Oder das kann, das, ja. Wonach soll man Ausschau halten?
Also ich bin, dadurch, dass ich im Vertrieb groß geworden bin, sage ich immer, der ultimative Entscheider, ob du etwas gefunden hast, was am Markt erfolgreich ist, ist der Kunde, der dir Geld dafür zahlt.
Ja.
Und das war von uns am ersten Tag an klar. Der erste Kunde hat uns voll gezahlt, hat sogar die Essensstützung für die Mitarbeiter am Monatsanfang gezahlt, das heißt, hat uns eigentlich den Cashflow vorfinanziert. Und dass das nicht irgendwelche Firmen waren, sondern sehr etablierte, hat uns eigentlich gezeigt, da muss was dran sein. Und im ersten Jahr haben wir 20 Schrankerl unterschrieben und installiert. Und das war eigentlich, es war sehr schnell erkennbar, da ist ein Niedermarkt und das Produkt mit richtig gutem Essen funktioniert. Mhm. Wir sind nicht günstig, deswegen müssen wir immer wieder kämpfen und argumentieren, dass das Sinn macht, zu investieren.
Mhm.
Und die Mitarbeiter, in die ich als Firma ohnehin viel Geld jeden Tag investiere, beim Essen lassen die meisten sie noch allein im Regen stehen, dass sich das auszahlt.
Mhm. Ja. Aber ihr habt sich ja bewusst dafür entschieden, für die Preispositionierung und für die Qualitätsanspruch.
Ja, ich, also einerseits, weil es mir Spaß macht, richtig gutes Essen zu verkaufen, als irgendwie so Durchschnittsessen. Das macht mir Spaß und ich esse gern gut und das war mir selber wichtig. Aber ich habe auch gesagt, wenn wir eine B2B-Lösung auf den Markt bringen, dann muss das eine sein, wo die Arbeitgeber und die Geschäftsführer und CEOs sagen, das ist richtig gut.
Ja.
Und da ist der Unterschied, ob ich jetzt, ich sag mal, 900 Euro im Monat zahle oder 1800 Euro, das ist ja für eine Firma mit 50, 100 Leuten nicht das Argument. Die Frage ist, verstehen Sie den Mehrwert prinzipiell? Ja, und nehmen die Mitarbeiter das auch an und finden die das auch cool? Das ist natürlich auch wichtig. Aber das war bei uns so die Logik, ja, dass mit billig im B2B-Bereich mit niedriger Leistung das nicht funktioniert. Und wir haben uns schon auch in Europa andere Modelle angeschaut, wie die das machen und davon ausgehend, also auch ein bisschen abgeleitet, dass eigentlich das Premium Dienstleistung B2B besser funktioniert.
Mhm. Kurz noch zur Frage, zum Produkt. Bei welchen Kunden hast du das Gefühl, dass ihr den größten Nutzen stiftest? Oder hast du das Gefühl, da sind die Mitarbeiter in Feuer und Flamme? Was muss dafür zutreffen?
Also ich meine, das eine ist, die Kultur der Firma muss eine Bürokultur sein und irgendwie muss man Spaß haben, in die Arbeit zu gehen. Es klingt zwar komisch, ja, aber es gibt Firmen, da gehen die meisten Leute nicht mit einem Lächeln in die Arbeit. Und da hast du dann auch nicht, dass ich zusammensitze. Und da sind die Leute eigentlich froh, wenn sie am Platz essen oder irgendwie draußen essen oder sowas. Also brauchst du ja schon die Kultur, dass die Leute eine gemeinsame Kultur haben. Was natürlich immer sehr gut funktioniert, ist, wenn die Firma zusätzlich das Essen stützt.
Ja.
Dann ist natürlich der Konsum noch höher und die nutzen es noch mehr und die Mitarbeiter finden es noch besser. Und das ist natürlich ein bisschen auch standortgetrieben.
Mhm.
Also ein Standort, der einfach sehr schlecht versorgt ist, sind die Mitarbeiter extrem froh, dass sie was haben. Wenn ich rundherum 20 Lokale habe, dann ist es eine Alternative und dann ist natürlich, dann brauchst du sozusagen mehr Mitarbeiter pro Schrankerl.
Wenn du nach vorne schaust, was nimmst du und das Team dir vor? Was wollt ihr machen? Was wollt ihr angehen? Was wollt ihr vielleicht auch sein lassen? Wohin soll es gehen?
Also, ich meine, wir sind noch ganz am Anfang. Es ist eine grüne Wiese. Wir haben 120 Kunden, aber wir können noch 1000 haben. Was wir uns vornehmen ist, also Prio 1 ist bei uns Profitabilität. Wir wollen nächstes Jahr profitabel sein, weil wir dann für uns einfach, glaube ich, noch mehr Ruhe in der Firma haben und da solide wachsen können. Also dieses Wachstum in die Profitabilität rein ist für uns von erster Priorität. Ja.
Und da geht es mehr Kunden.
Ist mehr Kunden und bei den bestehenden Kunden über das Sortiment noch eine Stück stärkere Nutzung zu bekommen, ja, dass diese Adoption noch stärker ist. Da haben wir wahnsinnig viel Potenzial. Also wir merken das als Beispiel bei den Getränken, die haben wir nicht drin. Wenn sie reingeben, nehmen es die Mitarbeiter an und sehen das auch als Vorteil. Ja. Das Gleiche wird beim Frühstück sein, das Gleiche wird bei Snacks sein. Da ist ein großer Fokus drauf. Ja. Also die Profitabilität im Wachstum mehr Kunden, also im Sinn von Firmen, und bei den Firmen noch mehr Mitarbeiter erreichen und da das erhöhen. Ja. Und das geht ganz stark in das Thema Produktentwicklung, Sortiment, was funktioniert nicht, testen. Ja.
Mhm. Wo geht es noch hin? Was nehmt ihr euch noch vor?
Also was jetzt als unmittelbar ansteht, ist Graz als neuer Standort. Da sind wir jetzt gerade in der Pilotakquise sozusagen, kommen wir auf eine ausreichend hohe Dichte, also eigentlich die geografische Expansion in Österreich. Das ist im Moment unser Fokus. Und ich tue mir ganz schwer zu sagen, wo steht man in 5 Jahren. Ja. Ich gehe immer so gern den Berg rauf und schaue mir, wenn ich am nächsten Gipfel bin, wo es dann weitergeht. Ja.
Was möchtest du wirklich als Eigentümer, als Co-Founder anders, mehr, weniger machen? Wo möchtest du dich hin entwickeln? Was nimmst du dir vor?
Ich freue mich, also weil ich wieder Sales Natur bin, jeder einzelne Kunde ist für mich Excitement und jeder Kunde, den wir verlieren, ist für mich wahnsinniger Stress.
Ja.
Und das Zweite, was mir Energie gibt, ist, wenn ich sehe, dass Mitarbeiter sich selbst persönlich bei uns entwickeln. Ja. Indem sie eine andere Funktion haben, aus der Logistik, bei uns in den Customer Support wechseln und dort sozusagen eine Entwicklung haben. Und dass wir einfach eine Firma aufbauen, wo wir Mitarbeitern diese Möglichkeit bieten, weil sie groß genug ist, weil wir gut genug wachsen, dass die, die motiviert sind und talentiert sind, sich entwickeln.
Ja.
Weil das gibt mir irgendwie persönlich Energie und da haben wir schon super gute Beispiele. Und das gibt mir Energie. Das möchte ich eigentlich erreichen, dass wir profitabel sind, Marktgehälter zahlen können und genug Cash-Power haben, um das Produkt richtig cool zu entwickeln. Ja.
Zum Abschluss die Frage, die glaube ich, viele mit interessiert, weil du einfach extrem viel Erfahrung gesammelt hast in den letzten Jahren. Was sind so dein Tipp oder deine Empfehlungen? Was würdest du jemandem empfehlen, der in einer ähnlichen Rolle ist, der ja, eine coole Firma, eine Branche vielleicht sogar verändern will? Was sollte man machen? Woran sollte man denken? Gerne auch, welche Fehler oder kann man auch auslassen?
Also ich glaube, was in dem ganzen Startup-Umfeld oft zu sehr im Vordergrund steht, ist das Thema Fundraising. Und ich glaube, diese Glory eines Unicorns irgendwie die Motivation ist, und das ist eigentlich etwas Falsches, weil hinter diesen Erfolgsgeschichten stehen 10, 15 Jahre extrem harte Arbeit. Hinter allem. Es gibt keinen Quick Win. Das sind die absoluten Ausnahmebeispiele. Das heißt, sich bewusst sein, dass Unternehmensgründung vor allem von null weg das erste Mal extrem hart ist und dass man sich darauf einstellen muss, dass man da 10 Jahre investiert, mindestens. Und 10 harte Jahre, die aber auch Spaß machen. Aber das muss man sich irgendwie, glaube ich, bewusst sein, das ist kein Shortcut. Den gibt es auch nicht.
Ich glaube, das ist ein gutes Wort. Das ist ein sehr realistisches und gleichzeitig, finde ich, sehr motivierendes Wort zum Schluss. Danke vielmals, Stefan. Danke für deine Zeit. Danke. Schön, dass du da warst. Nächste Woche geht's weiter. Sei unbedingt wieder mit dabei bei Leaders of Transformation. Bis bald.